Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch den ersten Petrusbrief. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen. Zu 1. Petrus, Kapitel 1. 1. Petrus, Kapitel 1. Wir sind angekommen bei Vers 17. Wir lesen heute gemeinsam miteinander Verse 17 bis 19. 1. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 17. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Unser Herr, unser Gott, wir rufen dich an als unseren Vater. Und wir bitten dich, sei uns gnädig um Jesu Willen, um seines Blutes Willen, dass du uns auch jetzt segnest, dass wir dein Wort verstehen, dass dein Wort uns bewegt, dass wir ermahnt werden und ermutigt, unsere Fremdlingschaft in Furcht zu leben in dieser Zeit. Herr, dazu schenke uns jetzt deine Gnade, wenn wir auf dein Wort hören. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Dieser Predigttext ist sehr passend, um das neue Jahr zu beginnen, denn der Apostel Petrus spricht hier davon, wie wir mit unserer Zeit, die uns noch gegeben ist auf Erden, umgehen sollen. Seine Aufforderung ist am Ende von Vers 17 zu finden. Schaut mal, da heißt es: So wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Gott hat dir Zeit gegeben. Stunde, Tage, Monate, Jahre. Vielleicht ein ganzes neues Jahr, vielleicht sogar Jahrzehnte, die noch auf dich warten. Und Petrus benennt jetzt hier diese Zeit, die dir noch gegeben ist. Er nennt diese Zeit die Zeit eurer Fremdlingschaft. Und wer diese Predigtreihe verfolgt hat über den ersten Petrusbrief, der weiß, dass Petrus schon gleich zu Beginn seines Briefes eben davon gesprochen hat. Im Griechischen wörtlich heißt es, wenn wir nochmal schauen in Vers 1, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Erwählten, an die Fremdlinge. Christen sind Fremde auf Erden. Sie sind Fremdkörper. Sie gehören nicht zu dieser Welt. Petrus hörte ja einst diese Worte Jesu, als er sprach in Johannes Kapitel 15: Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Oder Petrus hörte das Gebet Jesu, dieses große, hohe priesterliche Gebet in Johannes Kapitel 17, wo Jesus betet: Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Der Herr hat uns aus dieser Welt heraus erwählt, wir gehören jetzt ihm, wir gehören zu ihm. Und darum sagt Petrus: Eure Zeit auf Erden ist die Zeit eurer Fremdlingschaft. Fremdlingschaft heißt, wohnen in einem fremden Land. Fern zu sein von seiner Heimat. Nicht dort zu sein, wo dein eigentliches Zuhause ist. Du befindest dich in einer fremden Umgebung. Und die Heilige Schrift lehrt überall, dass die wahren Gläubigen, die Christen, Fremde sind auf Erden. Dass ihre Heimat im Himmel ist. Wir sind Bürger des neuen Jerusalems. Wir sind Bürger des Reiches Gottes und damit sind wir Fremde auf Erden und wir sind befremdlich für die Menschen in unserer Umgebung. Gott hat es so bestimmt, dass seine Kinder für eine begrenzte Zeit in der Fremdlingschaft leben sollen. Und das ist deine Lebenszeit auf Erden. Eine Zeit in der Fremde. Und wie sollst du jetzt mit dieser Zeit umgehen, die du hast in deiner Fremdlingschaft? Wie sollst du leben in dieser Zeit in der Fremde? Petrus sagt, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Du sollst diese Zeit, die du hast, hier auf Erden in der Fremde, in Furcht leben. Du sollst ein Leben in Furcht führen. Was heißt das? Nun, viele Christen verstehen die Furcht, die die Heilige Schrift so oft fordert, falsch. Nun, zunächst einmal, ja, die Heilige Schrift lehrt, dass jeder, der nicht erlöst ist durch Jesus Christus, Grund hat, sich zu fürchten und Angst zu haben vor dem dreimal heiligen Gott, nämlich vor der ewigen Strafe und der ewigen Verdammnis. Aber diese Furcht und diese Angst sollte nicht mehr vorhanden sein in dem Herzen eines Christen. Wir haben den ersten Johannesbrief studiert und dort sagt der Apostel Johannes Folgendes in 1. Johannes Kapitel 4. Dort sagt er, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Das heißt, wahre Kinder Gottes sollten keine Furcht davor haben, in die ewige Verdammnis zu gehen, so bestraft zu werden vor Gott dem Vater. Nein, aber wenn diese Furcht ausgetrieben ist durch diese Liebe, die du erfahren hast von deinem Gott, durch diese Annahme, dass du jetzt sein Kind sein darfst, wenn diese Furcht ausgetrieben ist, dann kommt doch zugleich eine andere Furcht in dein Herz hinein, die dein Herz erfüllt. Eine Furcht? Oder wir können sogar sagen, eine Angst? Eine Angst davor, Gott zu kränken, zu beleidigen, zu enttäuschen, zu erzürnen, eine Angst davor, Gott zu missfallen. Es ist eine verehrungsvolle Angst, dem zu missfallen, den man über alles liebt und den man über alles schätzt, deinen Vater im Himmel. Furcht davor, deinen Vater zu verärgern. Furcht davor, etwas tun zu können, was ihn beleidigt, was ihn traurig macht oder was ihn dazu bringt, dich züchtigen zu müssen, zu deinem Wohl, zu deiner Erziehung. Eben die Furcht, die ein Kind vor seinem Vater hat. Eine gesunde, eine notwendige Furcht. Diese Furcht erfüllt das Herz eines jeden Christen. Eine Furcht, die dich in Angst von Gott wegtreibt und die dich dazu führt, dass du vor Gott fliehst und dich vor ihm versteckst, das ist keine rechte Furcht. Die sollte nicht im Herzen eines Christen da sein, sondern die Furcht und die Angst, die dazu führt, dass du für Gott lebst, dass du seinen Willen tun willst. Das ist die rechte Furcht. Verstehst du den Unterschied? Ich hoffe doch. Kennst du das, dass du so viel Ehrfurcht hast, so viel Liebe, solch große Hochachtung, solch eine tiefe Wertschätzung vor deinem Gott, dass du tatsächlich Angst hast davor, irgendetwas zu tun, was deinem Gott missfallen könnte. Eben weil er dir so kostbar ist. Eben weil du ihn so sehr liebst. Petrus lehrt dich, so sollst du in dieser Welt leben. Die restliche Lebenszeit, die dir noch gegeben ist, sollst du so verbringen, dass du dich fürchtest. Dass du deinen Gott liebst über alle Dinge und darum Furcht hast, gegen ihn zu sündigen. Und du nimmst es lieber in Kauf, Menschen zu enttäuschen oder Menschen zu verärgern, als deinen Vater im Himmel. Du fürchtest Gott mehr als die Menschen. Und vor nichts solltest du tatsächlich mehr Angst haben, als Gott zu betrüben oder ihn zu verärgern oder ihn irgendwie dazu bewegen zu müssen, dass er dich züchtigen müsste. Und darum lebe diese Zeit, die du hast hier auf Erden, die Zeit deiner Fremdlingschaft in Furcht, in gesunder Furcht, in heiliger, tiefer Ehrfurcht, in tiefer Angst davor, Gott missfallen zu können. Weil du weißt, dass Gott gesagt hat, seid heilig, wie auch ich heilig bin. Und so fürchtest du dich davor, du hütest dich davor, du hast eine heilige Scheu davor, etwas zu tun, was nicht zu diesem heiligen Gott passt. Und der Apostel Petrus nennt uns nun in unserem Predigttext zwei Gründe, wir können sagen einen Doppelgrund, warum du dich fürchten solltest. Zwei Gründe, warum du dich davor hüten solltest, etwas zu tun, was Gott missfallen könnte. Und diese beiden Gründe, die wollen wir uns heute Morgen anschauen. Der erste Grund lautet, wir sollten in Furcht wandeln, weil Gott unser Vater ist, der uns richten wird. Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Gott ist unser Vater. Wir dürfen ihn im Gebet anrufen. Und später schreibt der Apostel Petrus dann in Kapitel 5, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Wir haben einen liebenden, fürsorglichen Vater im Himmel. Gott ist unser Vater. Und allein diese Wahrheit müsste uns schon auf unser Angesicht fallen lassen, in staunender Anbetung ihn zu preisen und ihn zu danken. Er ist unser Vater. Nun stellt sich schon die Frage, ob du Gott im Himmel tatsächlich als deinen Vater anrufst. Ob du in dieser Beziehung zu diesem Gott im Himmel lebst. Ob er dein Vater ist. Das heißt, hat er dich angenommen als sein Kind? Sind dir alle deine Sünden vergeben und du bist Teil seiner Familie? Petrus schreibt hier nicht, den ihr angerufen habt als Vater. Er schreibt, den ihr anruft. Das bedeutet, du bist kontinuierlich, beständig in dieser Beziehung mit diesem Gott, als deinen Vater. Dein ganzes Leben macht es aus, dass du ihn anrufst. Es ist nicht eine Sache, die du mal vor 3 Jahren getan hast, als du dich bekehrt hast, dass du Gott mal als deinen Vater angerufen hast. Nein, es ist ein beständiger Schrei, so wie ein Kind beständig zum Vater kommt. Paulus beschreibt das im Galaterbrief, dass Gott den Geist der Sohnschaft in unsere Herzen gesandt hat, auf das wir rufen, Abba, lieber Vater. Ist das der Fall in deinem Leben, dass du Gott anrufst als deinen Vater? Ist das so bei dir? Nun, dann solltest du wissen, du bist geliebt. Wir haben uns damit beschäftigt im 1. Johannesbrief. Da heißt es in 1. Johannes Kapitel 3, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Welch eine Liebe! Wie groß, wie unendlich ist eigentlich die Liebe Gottes, dass wir Sünder seine Kinder sein sollen. Und wir heißen nicht so bloß wir sind es tatsächlich auch. Aber wisst ihr was? Und diesen Fehler, den dürfen wir niemals begehen. Dass Gott unser Vater ist, zeigt uns nicht nur die Liebe Gottes. Es sollte nicht nur zu uns führen, dass wir sagen, ach, was fühle ich mich geliebt? Verstehst du eigentlich, was Vatersein bedeutet? Im Buch Maleachi, Kapitel 1, da fragt der Herr Folgendes. Hör mal genau hin. Maleachi Kapitel 1, Vers 6. Da heißt es, ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich Vater bin, wo ist meine Ehre? Hast du gehört? Wenn ich Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? So fragt, wenn ihr mich Vater nennt, dann sagt mir bitte, wo meine Ehre ist. Denn ihr wisst, dass man Vater ehren soll. Wenn ich euer Herr bin, dann sagt mir bitte, wo die Furcht ist bei euch. Wenn ich tatsächlich euer Vater bin und euer Herr, dann müsstet ihr mich ehren. Und dann müsstet ihr mich fürchten. Und ja, Gott ist unser Vater im Himmel. Aber das heißt nicht, dass wir ihn leichtfertig behandeln. Ganz im Gegenteil. Das bedeutet, dass wir ihn ehren müssen, dass wir ihn zutiefst respektieren müssen. Und hier sehen wir, dass Gott, unser Vater im Himmel, tatsächlich auch eine heilige Autorität und heilige Pflicht über das Leben seiner Kinder hat. Denn was wird uns hier gesagt, was der Vater im Himmel tut? Was tut er in Bezug auf das Leben all seiner Kinder? Vers 17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richten wird. Also ihr nennt Gott im Himmel Vater. Aber versteht ihr auch, welche Ehre ihm da zuteil wird? Er wird richten über eure Werke. Er wird all seine Kinder versammeln und er wird über ihr Leben urteilen. Und da wird es kein Ansehen der Person geben. Das heißt, alle Kinder werden da sein, ob jung oder alt, arm oder reich, schwach oder mächtig auf Erden, Jude oder Heide, Freie oder Sklave, wie auch immer. Sie werden alle erscheinen, alle seine Kinder, und er wird ihr Leben beurteilen. Gemäß seiner Gerechtigkeit und seiner Wahrheit. Und er ist unbeeindruckt von allen Äußerlichkeiten. Nun wissen wir, dass die Kinder Gottes nicht verurteilt und verdammt werden vor seinem Gericht. Aber sie werden dennoch beurteilt. Gott, dein Vater, wird sich Zeit nehmen, um mit dir dein Leben durchzugehen. Weil du sein Kind bist. Er wird dich nicht einfach verurteilen und den Urteilsspruch sprechen und du gehst in die ewige Verdammnis. Nein, dir wird die Gnade zuteil, dass du sein Kind bist. Er wird dir zeigen, wo du ihn nicht geehrt hast. Verstehst du? Er wird dir zeigen, was du gut getan hast, und er wird mit dir durchgehen, was du falsch getan hast, weil er dein Vater ist. Und ein Vater spricht das Leben mit seinem Kind durch und zeigt ihm die Dinge, die falsch laufen. Es heißt in 1. Korinther Kapitel 4, da sagt der Apostel Paulus: So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden Lob von Gott zuteil werden. So weiß nun, Gott ist dein Vater. Das sollte dazu führen, dass du dich sehr geliebt fühlst und sehr geliebt weißt. Aber es sollte auch heilige Furcht in deinem Herzen, heilige Furcht hervorbringen, weil du weißt, dieser Vater schert sich um dich. Er ist nicht einer von diesen gottlosen Vätern, die ihre Kinder irgendwie leben lassen. Sie missachten und vernachlässigen. Er achtet genau, peinlich genau auf seine Kinder. Und sie werden erscheinen müssen vor ihm. Und darum, weil das so ist, dass du diesen Gott als Vater anrufst, weil das so ist, solltest du diese Zeit, die du jetzt hier noch auf Erden hast, in dieser Fremdlingschaft, in Furcht verleben. Nicht in Furcht, dass dieser Vater dich verdammen wird, sondern in Furcht, dass du vor ihm erscheinen musst und es sein könnte, dass du diesen Gott nicht geehrt hast, der dich so geliebt hat, der dich als sein Kind angenommen hat. Ob du treu warst diesem Vater gegenüber oder ob du dich dieser fremden Welt angepasst hast. Wir haben gerade gelesen in Levitikus: Passt euch nicht den Ägyptern an. Passt euch nicht den Kanaanitern an, in dem Land, wo ihr jetzt seid. Ihr passt nicht dazu. Fürchtet mich, ich bin euer Herr, euer Gott. Am Ende wird beurteilt werden, ob du den Herrn wirklich gefürchtet hast. Oder ob du frech einfach getan hast, was ihm missfällt. Ob du so deinen Vater entehrt hast, indem du Dinge getan hast, von denen du genau weißt, dass es sie verärgert, diese Dinge. Dass es ihn missfällt und beleidigt, ihn verärgert. Der Tag wird kommen, wo du vor deinem Vater erscheinen musst. Fürchtest du dich nicht davor? Nicht, weil du Angst hast, in die Hölle zu gehen, sondern weil du Angst hast, deinen Vater enttäuschen zu können? Wenn ihr gemeinsam zurückblickt auf dein Leben, ist das nichts, was irgendwie Furcht in dein Herz treibt? Dass du etwas tun könntest, was er tadeln müsste, was ihn verunehrt? So wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Das ist der erste Grund. Das ist der erste Grund, den du dir wirklich zu Herzen nehmen solltest, jeden Tag. Wenn du Gott als deinen Vater anrufst, denk darüber nach, was es bedeutet. Aber nun der zweite Grund. Wir sollten in Furcht wandeln, weil Jesus teuer für unsere Rettung bezahlt hat. Nochmal ab Vers 17. So wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn Hier kommt der zweite Grund. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes, ohne Fehler, ohne Flecken. Dieses Wort erlöst, das hier vorkommt, ist eigentlich ein Wort, das im Griechischen verwendet wurde, um zu beschreiben, diesen Vorgang zu beschreiben, wenn Sklaven erlöst wurden, wenn Sklaven freigekauft wurden, wenn Sklaven endlich wieder in ihre Freiheit gehen konnten. Wenn Sklaven damals im Römischen Reich frei werden wollten, dann mussten Silber und Gold dafür bezahlt werden, ein Preis. Und wir haben gehört von den Juden, die einst in der Sklaverei Ägyptens waren. Am Tag ihrer Erlösung, am Tag des Passafestes, da wurde ein Lamm ohne Fehler, ohne Flecken geopfert, auf das der Würgeengel an ihnen vorbeizieht und sie ausgehen dürfen in das gelobte Land. Christen wurden ebenso erlöst aus der Sklaverei. Aus welcher Sklaverei? Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Ihr seid befreit worden aus dem eitlen Wandel. Eitel heißt nichtsnützig. Ihr wurdet aus eurem nichtsnutzigen Lebenswandel, aus eurem vergeblichen, nichtigen, sinnlosen, aufgeblasenen, hohlen Lebenswandel, dieses Leben, das zu nichts führt, das keinen Bestand hat vor diesem Gott und Richter im Himmel, ein Leben, das verschwendet ist, ein Leben, das vor Gott nichts taugt, das nichts wert ist und das in den ewigen Abgrund, in die ewige Verdammnis und Verlorenheit führt. Dieses Leben, das habt ihr einst geführt. Ihr seid wie Sklaven an Ketten geschliffen worden auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Und von wem habt ihr diesen Weg gelernt? Wem seid ihr nachgefolgt? Euren Vätern. Diese Art zu leben wurde euch überliefert von euren Vätern, von euren Eltern. Sie haben so gelebt. Sie sind einfach den weltlichen Freuden nachgegangen, ohne Gott zu ehren, ohne den Vater im Himmel zu ehren, streben nach Nichtigkeiten. Dafür haben sie gelebt. Ihre gesamten Lebensjahrzehnte haben sie investiert in Nichtigkeiten und sie haben nicht nach Gott gefragt. Aber ihr wurdet herausgerissen aus diesem Leben der Sinnlosigkeit. Ihr seid nicht länger Sklaven, die dem Verderben eurer Väter folgen. Ihr seid erlöst worden. Aber nicht mit vergänglichen Silber oder Gold. Und auch nicht durch ein Tier, das geopfert wurde für euch. Nein, ihr könntet gar keinen Preis dafür zahlen, um euch zu erlösen. Wie es heißt in Psalm 49, niemals kann ein Mensch seinen Bruder loskaufen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele. Und er muss davon ablassen auf ewig. Es ist unmöglich. Du kannst keinen Preis bezahlen, um deine Sünde oder das Leben von dir selbst oder das Leben eines Bruders zu erlösen von deiner Sünde. Es funktioniert nicht. Nur einer konnte diesen Preis bezahlen. Und er hat es getan. Jesus Christus, das Opferlamm Gottes. Der ohne Fehler, ohne Flecken ist, der Vollkommene, der Sündlose. Er hat sich geopfert an unserer Stelle. Petrus schreibt dann später davon, noch in Kapitel 2, wenn ihr mal mit mir aufschlagt, zu 1. Petrus Kapitel 2. Er sagt dort ab Vers 21, denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten. Und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht ist, der geschmäht wurde, aber nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtete, der unsere Sünden an seinen Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Ihr wisst, das sind Zitate und Anspielungen aus dem Propheten Jesaja. Jesus, das vollkommene Lamm Gottes, hat sein vollkommenes, sündloses, flecken- und fehlerloses Leben an unserer Stelle für unsere Schuld geopfert. Das vollkommene Lamm Gottes. Es gibt keinen höheren Preis, der bezahlt werden könnte. So. Wir predigen das Sonntag für Sonntag. Und du weißt das. Und vielleicht geht das heute Morgen auch hier wieder da rein, da raus. Du weißt das ja, Jesus ist für dich gestorben. Hast dich daran gewöhnt. Es ist selbstverständlich für dich. Weißt du, wozu das führen müsste, wenn du das wirklich glaubst? Dass Jesus sein Blut vergossen hat für dich, um dich zu erlösen aus deinem bösen Leben, aus deinem eitlen Leben, das in die ewige Verdammnis führt. Wie solltest du wohl leben, wenn dieser Jesus sein Leben gegeben hat für dich, dieses kostbare Blut vergossen hat? Du solltest leben in Furcht. Mit Furcht und Zittern. Das ist, wie du leben solltest. Und wenn du so nicht lebst, dann weil du dir nicht wirklich bewusst bist, was Jesus eigentlich für dich getan hat. Und wer da eigentlich für dich gestorben ist. Wie kostbar sein Blut eigentlich ist, das er vergossen hat für deine Sünden. Du solltest dich fürchten. Der Gedanke, dass Gott, der Vater im Himmel, dich richten wird. Dieser Gedanke allein schon sollte dein Herz mit Furcht erfüllen. Aber wenn du jetzt auch noch daran denkst, was es den Herrn gekostet hat, dass er sein kostbares, heiliges, vollkommenes Blut für dich vergossen hat. Wenn du das vor Augen hast, wirklich vor Augen hast, wie willst du diesen Jesus, der am Kreuz elendig verreckte für dich, diesen Christus, der für diese Sünden gestorben ist, die du begehen willst? Fürchtest du dich nicht davor, Sünden zu begehen, die ihn ans Kreuz gebracht haben? Beschämt es dich nicht, der Gedanke, dass du etwas tun könntest, was diesen Jesus, der dich geliebt hat, am Kreuz und sein Leben gegeben hat, etwas zu tun, was ihn beleidigt, was ihn verunehrt, der sein Leben gegeben hat für dich? Sind diese beiden Wahrheiten, die wir jetzt gehört haben, wirklich in deinem Herzen angekommen? Gott, der Vater, wird dein Leben beurteilen. Der Vater, den du ehren sollst mit deinem ganzen Leben, er wird darüber richten. Und Gott, der Sohn, hat sein vollkommenes, unendlich wertvolles Leben geopfert, auf das du erlöst bist von deinen Sünden. Wie willst du jetzt darin noch leben? Möge es so sein, dass in diesem neuen Jahr du in Furcht lebst, in Angst lebst. Nicht in Angst vor Verdammnis, sondern in Angst davor, deinen Vater im Himmel zu missachten und ihn zu verunehren. Angst davor, diesen geliebten Retter, der so teuer bezahlt hat für dein Leben, zu verunehren und zu betrüben. Und nun im Abendmahl. Hier wird uns neu vor Augen geführt, was für ein Preis der Herr Jesus bezahlt hat. Uns wird Sonntag für Sonntag vor Augen geführt, dass er das vollkommene, fleckenlose, sündlose Lamm Gottes ist. Welch ein Preis hat er bezahlt? Nun möge der Herr schenken, dass diese Worte eben nicht einfach an uns vorbeigehen, sondern dass heilige Furcht in unserem Herzen aufkommt, auf dass wir diese Zeit, die wir jetzt noch haben, dieses neue Jahr, das uns gegeben ist, das Leben in der Fremde, dass wir es in heiliger Furcht leben, indem wir uns nicht anpassen, sondern daran denken, wer unser Vater ist und daran denken, wer sich für uns geopfert hat. Möge der Herr unser Herzen erfüllen mit heiliger Furcht, um seines Namens willen. Amen.
Amen.